Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder Waldaktuell. Und wie angekündigt, beantworte ich heute den zweiten Teil eurer Zuschriften und Fragen. Also ihr hattet wirklich so unglaublich viele spannende Themen, dass wir sie in der vorletzten Folge gar nicht alle unterbringen konnten. Und deswegen gibt es jetzt die Fortsetzung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Weiter geht's. Ihr habt wirklich fleißig geschrieben. Martin zum Beispiel, du hast einen Zeitungsausschnitt beziehungsweise eine Annonce von der Jägerschaft in Rheinland-Pfalz geschickt. Die sind gegen das neue oder den Entwurf des neuen Landesjagdgesetzes und da steht drin, was sie alles tun. Unter anderem retten sie auch Kitze und so weiter. Also ich selber bin ja gegen Jagd. Ich glaube, dass sie überflüssig ist und würde mir dazu noch viel mehr Studien wünschen. Das ist natürlich auch nicht das, was Jägerinnen und Jäger wollen. Die wollen nur keine restriktiven Abschusszahlen. Die wollen eigentlich überhaupt keine Einschränkungen. Und was ich viel mehr wollen, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das mit der rheinland-pfälzischen Jägerschaft ist, aber den Wolf ins Jagdrecht, ne? Also eigentlich, wenn es geht, noch mehr Tierarten schießen, ne? Und wenn man tatsächlich meint, man müsste regulieren wegen dem Wald, dann könnte man ja zum Beispiel schon mal die Fuchsjagd einstellen. Ne? Aber ich glaube, das ist mit den Jägerinnen und Jägern auch nicht zu machen. Insofern finde ich solche Anzeigen immer ein bisschen verlogen. Markus, du hast auch eine fast schon süße Frage. Ob Bäume nach ihrem Ableben, ob es dazu Studien gibt, vor ihrem Ableben beeinflussen können, in welche Richtung sie später umkippen, damit nachwachsende Bäume möglichst geschützt werden. Nee, also das ist tatsächlich reiner Zufall. Weil Bäume, die umkippen, also es kippen ja nicht alle toten Bäume um. Also viel, gerade in natürlichen Wäldern sterben viele Bäume auch stehend ab und zerbröseln dann, ne? So allmählich in sich selbst. Das gibt es auch relativ häufig. Und wenn sie umkippen, dann ist es halt immer mit Windbeteiligung. Also irgendwo weht ein Lüftchen oder ein Orkan, irgendwas dazwischen. Und die Richtung gibt die Natur vor, ne? Also das kann ein Baum nicht beeinflussen. Susanne, du fragst, wo ich und oder wir die ganzen Studien her haben und vielleicht könnten wir mal eine eigene Podcast-Folge machen, nur mit den interessanten Studien aller, wusstet ihr schon. Ja, könnte man theoretisch machen. Wo kriegen wir die Studien her? Also wir sind gut vernetzt wissenschaftlich, kriegen von daher ständig Studien zugespielt. Ich suche auch aktiv, wenn ich Bücher schreibe, ne? Ich recherchiere viel, da lese ich auch immer in sehr viele Studien rein. Also während ich schreibe, sind das pro Tag locker 10, 20 Studien, in die ich reinlese. Also die lese ich nicht komplett. Da lese ich die Zusammenfassung. Und wenn es interessant ist, dann lese ich halt weiter. Und dann liest man, sagen wir mal, in irgendwelchen Medien wie Spiegel Online oder so. Und oft sind dann die Studien auch verlinkt. Da kriege ich mal was zusammen. Ne? Oder ich schnappe irgendwo was auf aus Social Media. Aber ich denke, ah Mensch, guck mal, da suche ich mal die Studie raus. Da recherchiere ich dann nochmal. Wir unterhalten uns ganz viel im Team auch über solche Sachen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele Dinge, wo wir was aufschnappen. Übrigens auch in persönlichen Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also es ist, da gibt es jetzt nicht die eine Quelle. Ich wünschte, das wäre so, das würde es sehr vereinfachen, aber das ist so ein bisschen, ja, also das sind Sachen, die mich interessieren und ich habe da meine Antennen auf und manchmal sind das auch Dinge, die ich beobachte und denke, Mensch, das will ich aber mal genauer wissen und suche dann KI, der glaube ich gar nichts. Es gibt, wir schränken es mal ein bisschen ein, auch wissenschaftliche KI-basierte Apps, wie zum Beispiel Consensus oder wie heißt das andere? Das komme ich gerade nicht drauf. Also gibt es jedenfalls verschiedene. Da kann man Suchbegriffe eingeben und die suchen dann Studien raus. Das sind dann übrigens keine Fieberträume einer KI, weil es werden die Links angezeigt und ich komme dann auf die entsprechenden Seiten der wissenschaftlichen Zeitschriften. Das ist dann eher nicht KI-basiert, sondern nur die Suche ist KI-basiert. Da kann man also auch einiges finden. Die nächste E-Mail kommt von Ralf. Ralf, du hast mir einen Link aus der Stuttgarter Zeitung geschrieben. Da geht es auch wieder um einen Förster, der einige Merkwürdigkeiten macht und auch erzählt. Der hat wohl eine Schneise in junge Buchen reingeschlagen und da 500 Douglasien gepflanzt. Douglasien, wisst ihr ja, Kaltregenbaum, Waldbaumart, die auch im Klimawandel schon massive Probleme bekommt. Die lässt er dort reinpflanzen, weil er denkt, dass auch die Buche massive Probleme bekommen könnte. Also das ist interessant, wie der an den Artikel fantasiert, dass die Buche Probleme bekommen könnte, obwohl sie sich gerade massiv aufbreitet und alles andere verdrängt. Und man denkt, aber das ist das Gegenteil von eine Baumart bekommt Probleme, wenn sie sich so massiv ausbreitet. Aber sie könnte ja in Zukunft Probleme bekommen. Ja, es könnte. Es könnte auch morgen ein Asteroid auf die Erde fallen und alles auslöschen. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Diese Buchenwaldökosysteme sind im Moment die resilientesten überhaupt, die wir hier haben. Er spricht auch von Artenarmut in diesen Wäldern. Und man sagt, Leute, wo ist die Evidenz? Da wird einfach irgendwas erzählt. Auch Baumhasel wird gepflanzt. Und man sagt, eine nichtheimische Baumart, die auch hier jetzt schon Probleme durch Parasiten bekommt. Und so weiter und so fort. Das ist wieder mal das Typische, ich probiere was aus und erzähle den Leuten wissenschaftliche Dinge, die keine sind. Also wenn ich mit solchen Leuten diskutiere, was ja nicht oft vorkommt, dann frage ich tatsächlich erstmal, wo steht das? Wo kann ich das nachlesen? Also das war jetzt hier in der Zeitung, da konnte man den persönlich nicht fragen, aber das klingt schon mal nicht gut. So, und die zweite Thema, was du hast, das hast du, steht auf aus einer Diskussion, vermute ich mal, mit Bergbauern in Tirol aufgenommen. Da wurde über Heuernte am Stahlhang in den Almen diskutiert und dass manche Leute statt Rechen oder mobile Rechen Laubbläser nehmen, um das Heu den Hang runterzublasen. Also, ja, also sagen wir mal so, ich finde, meine Meinung, man sollte diese Almwirtschaft in Steillagen sowieso allmählich zurückfahren und dem Wald wieder das Regime überlassen. Die Baumgrenze ist ja durch solche Bewirtschaftungsmethoden gedrückt worden. Von Natur aus wäre die Baumgrenze viel höher. Ne? Man denkt ja, da kommen die Bäume und dann kommen die Almen und dann kommt der Fels und so ist das von Natur aus. Nee, von Natur aus steigen die Bäume viel, viel höher in den Alpen. Und gerade in Zeiten von Starkregenereignissen und so weiter ist es ja viel wichtiger, dass man in diesen Steilstlagen, wo auch der Boden dann weggeschwemmt wird, wieder Bäume hinbekommt. Also wenn es so steil ist, dass ich nicht mehr rechen kann oder irgendwelche Technik einsetzen kann mit maschinellen Rechen, dann Laubbläser nutzen muss. Also spätestens da würde ich sagen, Leute, lasst doch die Bäume wieder an. Maria, du schreibst etwas zu einer Zimmerpflanze. Da bin ich jetzt nicht der Experte, ne? Und zwar zu einem Gummibaum. Den hast du seit 4 Jahren. Und der war am Anfang ganz klein und jetzt ist er 2,50 Meter hoch und reicht bis zur Decke und krümmt sich da lang. Und dir wurde gesagt, den hättest du beschneiden sollen. Und jetzt ist die Frage, sollst du das machen? Sollst du ihn beschneiden oder sollst du ihn besser in ein Tropenhaus geben, damit er da ein schöneres Leben hat? Klar, für den Baum wäre das cool. Ich glaube, ein Tropenhaus wird den nicht nehmen, weil die da ja schon ihre eigenen Pflanzen stehen haben. Aber die Idee ist natürlich cool, dass es sowas gibt wie ein Tierheim für Pflanzen. Ansonsten ist es Tatsache so, also wenn er an der Decke lang wächst, das gibt es ja von Natur aus auch nicht, würde ich ihn, glaube ich, auch beschneiden. Der wird ja immer wackeliger. Ne? Also wenn du ihn weggeben kannst in ein Tropenhaus, wenn dir das gelingt, schreib doch bitte nochmal eine E-Mail. Das wäre echt cool. Ansonsten, es ist halt eine Zimmerpflanze. Ne? Also die ist ja auch in den Wurzeln, das ist ja der Hauptteil, das muss man sich immer vor Augen halten. Der Hauptteil ist die Wurzel und die ist halt in einem Topf auch schon extrem eingeschränkt. Ne? Und oben der Oberteil ist das Ernährungsorgan und wenn das nicht in dein Wohnzimmer passt, würde ich ihn schweren Herzens doch ein bisschen zurückschneiden. Selina, du schreibst aus Österreich und bedankt sich wie viele auch für den Podcast. Ja, vielen Dank zurück, ganz lieb. Freue ich mich wirklich immer, wenn ich das lese. Und dir ist jetzt erst klar geworden, dass zum Beispiel in Kärnten viele Wälder nur Fichtenplantagen sind und dass die österreichischen Bundesforsten da teilweise recht unsensibel mit Wald umgehen, um es vorsichtig auszudrücken. Dass du aber hinter deinem Garten eine schöne kleine Parzelle hast und dass du auf den Rotwald hinweist, ne, der als Urwald gilt. Die Urwalddefinition Es gibt ja gar keine Feste. Ich würde auch sagen, das kann man da gut anwenden, den Urwaldbegriff. Und dieser Rotwald ist halt gut geschützt, finde ich auch gut. Da muss man sich anmelden, da kann man nur rein mit geführten Exkursionen, und die sind halt auf Monate ausgebucht. Aber es gibt einen Weg, der geht an der Grenze lang, auf ausgewiesenen Wegen, den darf man betreten und muss halt erstmal einen ordentlichen Anstieg machen. Das ist schon mal so ein kleiner Filter, dass da nicht Massen von Leuten lang gehen, und ist auch ein Schutz des Waldes gewesen, dass man ihn halt nicht ausgebeutet hat, weil da musste man früher einfach zu steil rauflatschen und das Holz dann runterholen. Das war halt zu aufwendig. Und es ist schön, das finde ich schön, dass du es erlebt hast, kann ich auch nur empfehlen, sich solche Wälder mal anzuschauen, wie ein echter Wald aussieht. Und du hast auch Fotos dazu geschickt, ne? Ja, im Vergleich zu den Kiefernplantagen der Bundesforste, es ist wirklich unfassbar. Du bist 300 Kilometer gefahren, um diesen Wald zu besuchen, und war für dich ein tolles Erlebnis. Ja, kann ich nur bestätigen, ne? Ich bin ja noch ein bisschen weiter nach Rumänien gefahren. Solche Bilder, die behält man im Herzen, und man hat hat dann immer ein Vergleichsobjekt im Kopf. Das geht auch nicht mehr raus, ne? Kannst du sicher bestätigen. Und sobald man irgendwo in einem anderen Wald ist, wo die Frage ist, ist das natürlich oder nicht, kann man das, ohne dass man irgendwas zu dem Thema jetzt studiert haben muss, intuitiv sagen. Sven, du hast ein paar Fragen oder Themen genannt, die dich bewegen. Das ist zum Beispiel die Rehkitzrettung, ne, die es bei euch im Mai gab, medienwirksam, und dann enden die Kitze im Herbst vor der Büchse oder im Gewehrlauf der Jägerinnen und Jäger. Genau. Also ich finde das auch schwierig. Ne? Natürlich ist es gut, Kitze zu retten. Also Tod im Mähwerk ist ganz furchtbar, Beine abgesäbelt und so weiter, qualvoller Tod. Aber wenn sie dann rausgenommen werden, wieder von ihrer Mama aufgezogen und ein paar Wochen oder Monate später abgeknallt werden, ist natürlich nicht schön. Ne? Und zwar häufig von denselben Leuten, die sich dann in der Zeitung mit der Rehkitzrettung so ein bisschen brüsten. Dann ist das Thema Auflage Forstbehörde, was sich bewegt. Dass man zum Beispiel borkenkäferbefallene Bäume kurzfristig aus dem Wald rausnehmen will, soll, muss. Und wenn man die, also muss man die tatsächlich rausnehmen? Darf man das einfach liegen lassen? Kann man sich dagegen wehren? Also da müsste man theoretisch, müsste man das klagen. Du hast beispielhaft mal von eurem Amtsblättchen das beigefügt, Staatsbetrieb Sachsenforst informiert. Da steht drin, was heißt das für den Waldbesitzer? Nur als Beispiel jetzt mal, was sie da reingeschrieben haben, März, die Wälder sind unbedingt auf Würfe und Brüche sowie auf Altbefall und Bäume mit überwinternden Käfern zu kontrollieren. Die sind zu kontrollieren. Also nicht die sollten kontrolliert werden, sondern die sind zu kontrollieren. Das hört sich an wie eine behördliche Anordnung. Kann man nur sagen, setzen sechs Sachsenforst. Schreibt doch die Sachen bitte vernünftig. Also die Leute müssen das nicht tun. Das ist natürlich schon okay, wenn man das kontrolliert. Es gibt Nachbarrechtspflichten. Das heißt, wenn ich frisch vom Borkenkäfer befallene Bäume habe, dann muss ich die Situation entschärfen. Das heißt, ich müsste zum Beispiel die Bäume fällen, die Rinde abstreifen. Ich kann den Baum liegen lassen, kann ich alles machen. Und Bäume, die tot sind, kann ich auch stehen lassen. Da geht ja keine Gefahr mehr für Nachbarfichtenplantagen aus. Also das ist schon sinnvoll, das zu kontrollieren, aber diese Vorschrift im März muss das unbedingt und so weiter. Also ich finde das schwierig. Ne? Ich gucke mal gerade, ob du sonst noch was hast. Es geht ums Thema ökologische Waldwirtschaft, auch nochmal Totholz und so weiter. Ich nehme mal eins raus, ob es eine sinnvolle Größe für naturnahe Bewirtschaftung gibt. Nein. Also ich schaue jetzt hier gerade bei mir aus dem Bürofenster auf unser kleines, also wir haben, unser Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß und vorne sind so 300 glaube ich, so ein kleines Wäldchen, wo wir natürlich auch nichts machen. Und das ist cool. Also allein, was man da beobachten kann, es ist unfassbar. Ne? Da lassen wir natürlich auch Bäume, die absterben, liegen und so weiter. Also das ist Wahnsinn. Da sieht man mal, was die dritte Dimension ausmacht, ne? Wenn es in die Höhe geht. Also es ist wirklich unfassbar, was sich auf dieser relativ kleinen Fläche da alles tut. Und so ist es im Wald auch, weil auch diese 300 Quadratmeter hier bei uns im Wald, also eine Mindestgröße gibt es da nicht. Susanne, du hast ein paar Fragen. So eine hatten wir auch schon mal zum Thema Hausbau, aber die noch ein bisschen anders. Wenn man ein Haus schützt, kann man Bäume schützen. Ja, also ich hatte ja schon mal gesagt, dass das mit so Bautenschutzmatten geht für Überfahrten, also wenn Maschinen über die Wurzeln fahren, dass man das ein bisschen schützen kann. Äste abschneiden, ja, wird man wohl machen müssen, ne, wenn die in das Bauvorhaben sozusagen reinragen. Ne, also ein Baum wird immer ramponiert werden vom Bauvorhaben. Aber so ein paar Sachen kann man da eben schon machen, wie genannt. Dann ist dir noch aufgefallen, dass die Stare dieses Jahr sich bei den Kirschen nicht so den Bauch vollgeschlagen haben. Sonst die Jahre hast du das immer. Ob ich eine Erklärung dafür habe? Nein, habe ich nicht. Ne? Also das kann auch immer mal sein. Also mir ist zum Beispiel dieses Jahr aufgefallen, ich finde, wir hatten dieses Jahr außergewöhnlich viel Kirschen. Das wiederum hat dazu geführt, also auch Wildkirschen, ne? Das hat dazu geführt, dass bei uns im Garten, dass wir endlich mal von dem einen Kirschbaum, das ist ein kleinerer Sunburst, heißt die, endlich mal eine vernünftige Portion für uns ernten konnten, weil die Amseln und Eichelhäher und so weiter nicht alles gefressen haben. Das kann an solchen Sachen liegen. Ne? Monika, du schreibst zum Baum des Jahres, das ist ja die Roteiche, die gewählt worden ist, von dieser Dr. Silvius Wodarts Stiftung und durch den Fachbeirat, dem Kuratorium Baum des Jahres. Und in dem Fachbeirat sitzen, schreibst du, die Arbeitsgemeinschaft unter anderem der Waldbesitzerverbände, naja gut, da weiß man schon, ne? Mhm. Bund Deutscher Baumschulen, Bund Deutscher Forstleute, dann Deutscher Forstverein, Deutsche Dendrologische Gesellschaft, Deutscher Forstwirtschaftsrat, Deutscher Jagdschutzverband, also diese Organisationen sind ja, ne? Aber eben auch BUND, dann Robin Wood, NABU-Stiftung. Da muss ich sagen, ja, da werde ich mal nachhören. Bei Robin Wood zum Beispiel werde ich mal nachhören, da habe ich einen ganz guten Draht, warum die da nicht austreten, wenn die da tatsächlich drin sind, weil das macht keinen Sinn. Ne? Also wenn Leute sowas machen, da würde ich nicht meinen Namen dafür hergeben. Ne? Also ich habe dafür auch keine Erklärung. Also dass die überstimmt wurden, kann durchaus sein, wie du vermutest in diesem Gremium, aber ich würde dieses Gremium nicht mehr unterstützen, wenn die sowas rausgeben. Ne? Also hast du vollkommen recht. Jörg, deine E-Mail ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen möchtest du etwas tun, nämlich eine Waldinitiative Renningen zu gründen. Also den Augenblick, wo der Podcast gesendet wird, diese Folge, sollte die eigentlich schon gegründet sein. Das finde ich schon mal toll, weil bei euch passieren ganz merkwürdige Sachen. Dazu hast du mal einen Flyer geschickt. Da geht es um Baumpatenschaften und zwar Baumpatenschaften, ich guck mal, wer das hier unterschrieben hat, das ist Weil der Stadt, ne? Die verkaufen Baumpatenschaften und da stehen auch die Preise drin. Also die Bevölkerung soll sich wie immer an dem Umbau der Plantagen in andere Plantagen beteiligen und den Umbau nicht heimischer Baumarten in Plantagen mit weiteren nicht heimischen Baumarten machen. Also zum Beispiel kann man hier laut von diesem Prospekt, also der Prospekt Baumpatenschaft, tolle Geschenkidee für Freunde und Familie. Da kann man zum Beispiel für 5 € Nadelbäume kaufen. Die kosten natürlich für den Betrieb weniger, also man verdient auch noch was daran. Zum Beispiel Douglasie, Atlaszeder oder türkische Tanne. Wow, alle hier nicht heimisch, für unser heimisches Ökosystem katastrophal. Dann geht es weiter mit Laubbäumen, Stiel- und Traubeneiche, das ist ja okay. Roteiche, ach ja, wie war das noch mit dem toxischen Laub? Esskastanie auch nicht heimisch, Walnuss nicht heimisch, Elsbeere, Speierling, die sind heimisch, aber nicht in großen Stückzahlen. Also eine bunte Mischung mit sehr wenigen heimischen Bäumen, hier laut Prospekt. Und die Bäume gehen in das Eigentum, nach der Pflanzung in das Eigentum an die Stadt, weil der Stadt über, auch schön, eine Patenschaft und dann hat man nichts mehr zu sagen. Und das Ganze ist natürlich eine Forstplantage, das ist ja kein Schutzgebiet und die bauen den Wald um für ein Klima, was keiner kennt, ja. Also nochmal ein schöner Fall. Und man muss dazu sagen, die Stadt bekommt ja, wenn sie ihre abgeholzten Plantagen wieder aufforstet, auch Fördergelder des Landes, des Bundes und der EU, je nachdem, was für Fördertöpfe gerade aufgemacht werden. Also ihr wisst ja, ich halte davon nichts. Antje, du schreibst unter anderem zum Thema Fuchsbandwurm, wo du die Studie vom Robert-Koch-Institut findest. Geh mal einfach auf die Seite vom Robert-Koch-Institut, RKI, und gib in der Suchfunktion Fuchsbandwurm ein. Da gibt es wirklich tonnenweise Informationen dazu, auch Statistiken. Und da kannst du dich wirklich ganz ausführlich informieren. Ralf, du hast drei verschiedene Sachen geschickt. Das eine ist die Wiederaufforstung mit KI-gesteuerten Drohnen aus Japan, die Wälder deutlich schneller pflanzen als mit herkömmlichen Methoden. Das gibt es übrigens in Deutschland auch, ne, mit so Saatkapseln, mit Nährstoffen und Pilzsporen und alles Mögliche. Also zum Säen, warum nicht? Ne? Spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Also wenn man wirklich pflanzen würde, also das Bild zeigt übrigens Drohnen mit Bäumchen in Töpfen, aber so ist das natürlich nicht gemeint, sondern die werfen dann Saatgut ab. Wenn man das mit Bucheckern und Eicheln macht, warum nicht? Ne? Oder Ahorn, Hainbuche, ist das grundsätzlich in Ordnung. Dann schickst du ein Bild, das Ringeln von scheinbar gesunden Laubbäumen. Das wurde als in einem Waldkanal, als also irgendeinem Online-Kanal, als gut zur Erneuerung und zur Produktion von Totholz gesehen. Und du hast ein Bild geschickt, das ist unfassbar schlimm. Da sind zum Beispiel auf dem Bild alle dicken Buchen geringelt. Also ringeln heißt, da schält man die Rinde ab in so einem 10, 20 Zentimeter breiten Streifen ringsherum und dann stirbt der Baum ab. Und die ganzen alten Bäume sind da geringelt, wo man denkt, was für ein Frevel. Natürlich erzeugt man Totholz, ne? Bäume, die man absterben lässt, die sind dann tot, aber ein Wald erzeugt ja nicht primär Totholz, sondern ein Wald besteht aus dicken Bäumen und kleinen Bäumen. Und wenn man die dicken alle ringelt, das ist fast wie ein Kahlschlag. Das ist wie ein stehender Kahlschlag sozusagen. Also für den Wald ist das gerade angesichts des Klimawandels eine Katastrophe, weil der wird sich jetzt aufheizen, da wird sich ganz viel verändern, da wird Humus abgebaut und die Leute denken, die machen was für Naturschutz. Also da sieht man mal, das Totholz ist ja ein Synonym für Umweltschutz. Es ist nur eine Randerscheinung von natürlichen Wäldern, eine wichtige, keine Frage. Aber Totholz aktiv erzeugen, also ich halte das für großen Blödsinn. Gut, du hast, glaube ich, noch eine Frage gehabt. Ich muss mal schauen. Die Frage der Auswirkungen von Luft- oder Wasserwärmepumpen auf die Biodiversität. Das weiß ich nicht, ob das im Umfeld was macht. Sicher, ne? Also ich meine, da wird ja warme Luft rausgepustet im Sommer, wenn es kühlt. Und im Winter wird die Luft halt etwas kälter. Ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine große Auswirkung hat. So viel ist das nicht. Ganz im Gegenteil, wenn die Winter ein Tickchen kälter würden, dann wäre das ja eigentlich ganz normal. Aber das hat sicher keine messbaren Auswirkungen. Aber im direkten Umfeld kann das durchaus sein. Cornelia, du schreibst aus Italien. Du hast zum Beispiel eine Buchenwanderung auch gemacht, finde ich auch cool. Dass die bei euch in Norditalien von 600 Meter an aufwärts wachsen und dass es gar nicht so leicht ist, das neue Buch Buchenleben zu übersetzen. Das kommt aber auch, wird auch auf Italienisch übersetzt. Also dann hast du es nicht so schwer. Aber du hattest eine Frage, und zwar wie ich zu Photovoltaikfeldern stehe. Also Photovoltaik, die nicht auf Dächern angebracht ist, sondern in der freien Landschaft. Davon halte ich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben genug Dächer. Es hat mal irgendjemand berechnet, dass man sämtliche Primärenergie der Welt durch Photovoltaik erzeugen könnte. Ich weiß, rein hypothetisch, geht aus verschiedenen Gründen nicht, aber rein hypothetisch, wenn man alle Dachflächen der Welt mit Solarzellen bestückt. Also Dachflächen haben wir genug. Ich schaue wirklich immer, wenn ich irgendwo durch Deutschland fahre oder gehe oder wandere oder was auch immer, wie viele leere Dächer ich da sehe. Also jetzt nicht unbedingt denkmalgeschützte Gebäude oder so, sondern einfach im Wohnbestand, im normalen Gebäudebestand ist immer noch ein Großteil der Dächer ohne Photovoltaik. Und solange wir diese Plätze noch haben, muss man nicht draußen in der freien Landschaft riesen Photovoltaikfelder anlegen. Also ich finde das nicht gut, ne? Wenn man sagt, aber das machen wir doch aus ökologischen Gründen, dann kann ich nur sagen, lass doch da Wald wachsen auf den Feldern. Und macht die Photovoltaik auf die Dächer, dann ist er auch da, wo sie hingehört, nämlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gertrud, du schreibst, dass du Biologie studiert hast und dass dir auffällt bei den Kommentaren bei Spotify, dass die Zuhörer nicht mein Hauptthema kommentieren, sondern solche, die sich auf ihren Alltag beziehen und dass du grundsätzlich das gut findest, meine Erläuterung zum Klima und so weiter, und dass du deinen damaligen Mann und Mitstudenten das mal geschickt hast und seine Reaktion war in Stichworten: der Wald, urdeutsch, stark, wichtig, Seele. Und schreibst als Biologiestudent, hätte er bestimmt ganz anders reagiert. Wie denkst du darüber? Also, wenn ich das richtig verstehe, nur der Wald, also urdeutsch ist er sicher nicht, sondern urmenschlich, so würde ich das vielleicht umformulieren. Stark ist er sicher. Wichtig war ja noch, und Seele. Seele finde ich ganz wichtig. Wir vergessen bei den ganzen Diskussionen um Umwelt häufig oder vielleicht nicht vergessen, aber es kommt in den Hintergrund die emotionale Seite. Also, dass wir einfach sagen, das ist schön. Ah, ich kann mich da entspannen. Es geht in diesen Augenblicken gar nicht so sehr um Biodiversität, um Kohlenstoffspeicherung, sondern einfach um Seele baumeln lassen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Oasen, gerade in Zeiten, wo es ein bisschen komplizierter wird. Manche Leute hören auf, Nachrichten zu hören oder zu lesen, finde ich nicht gut. Ich habe übrigens einen schönen Tipp jetzt mal gelesen, der, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, fand ich aber nicht schlecht, dass man schon sich informieren soll, ne, nachrichtentechnisch, aber das reicht einmal am Tag. Entweder morgens oder abends, vielleicht besser morgens, dann kann man abends besser schlafen, je nachdem. Weil dieses ständige nach den Nachrichten schielen, das schürt Unsicherheit, das verursacht auch Ängste. Man denkt immer, man verpasst was, man kann eh nichts dran ändern. Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht informiert, dann überlässt man das politische Feld anderen Leuten, wäre auch schlecht. Also von daher, ja, also ich versuche mich mal ein bisschen dran zu halten, Nachrichten nur noch einmal am Tag zu konsumieren und dann mal ein bisschen darüber zur Ruhe zu kommen. Also insofern finde ich den Punkt Seele sehr, sehr schön. Anja, du hast ein Bild von deinem Lieblingsbaum geschickt aus Solothurn in der Schweiz. Finde ich übrigens schön, na, dass wir hier im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet sind. Teilweise, wir haben es ja gerade gehört, auch bis Italien, USA, sonst wo, wo Menschen halt Deutsch verstehen. Also in dem Fall ein schönes Winterbild deines Lieblingsbaums, der wohl sterben wird. Ja, so ist der Lauf der Dinge. Aber, und dir wird dann was fehlen. Und dieser Baum wird übrigens auch sterben, weil irgendwelche dummen Leute dort Feuer gemacht haben. Und der Baum steht aber immer noch. Vielleicht schafft das auch. Also wir haben hier bei uns ein bisschen weiter die Straße rauf. Das Forsthaus steht ja außerhalb vom Ort. Wovor das nächste kleine Mini-Dörfchen kommt, ich weiß gar nicht, 70 Einwohner, irgend sowas. Da stehen Linden an der Straße. Ja, so 10 Stück. Und da hat irgendein Depp mal Feuer gemacht. Aber so, dass ein ganzer Teil der Bäume einseitig verbrannt ist. Das ist jetzt her, 20 Jahre, und die stehen immer noch. Also insofern, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich gucke mal gerade, ob es steht, ob da steht, was es ist. Weil man, das kann man jetzt in diesem Silhouettenbild nicht richtig erkennen. Vielleicht ist es ja eine Linde oder eine Eiche, eins von beiden, so sieht es aus. Die können beide sehr, sehr lange mit schweren Verletzungen leben. Ich drücke dir also ganz, ganz fest die Daumen, liebe Anja. Tobias, du bist auch zu den Podcast-Hörerinnen und Hörern gestoßen und hörst jetzt jede Menge nach und hast noch ein paar Fragen. Und da ging es jetzt nochmal um das Thema Krankheit und Bäume. Da schreibst du schön, dass du das selber erlebt hast, dass du in einem vom Wald umgebenen Krankenhaus schneller gesund geworden bist. Das ist toll. Und die Waldatmosphäre regst du auch nochmal an als Sonderfolge. Also ich würde das dann halt gerne gut vorbereiten. Also was ich nicht möchte, also da geht es um diese Anregung, dass man mal eine ganze Folge nur Waldgeräusche hat. Und die würde ich gerne authentisch aufnehmen. Also wirklich echt nicht aus der Konserve, nicht von irgendwelchen zusammenkopierten Vogelstimmen und Windgeräuschen. Das ist ja nicht das, was ihr wollt, sage ich mal von aus, sondern ihr wollt den echten Wald. Und den würde ich dann wirklich gerne im Frühling aufnehmen. Also es ist wirklich fest notiert, dass ich da mal wirklich eine halbe oder für mich ist auch eine Stunde alles aufnehme, was im Wald los ist. Ich stelle das raus mit Mikro, so dass man nicht zu viele Zivilisationsgeräusche hört, vielleicht auch gar keine, wenn wir Glück haben, und dann eine richtig schöne Waldatmosphäre haben. Du fändest auch schön, mal eine Österreich-Folge zu haben. Ja, könnte man theoretisch machen, haben wir aber übrigens hier immer mitdiskutiert, ne? Wenn irgendwas ist aus Österreich, in Wald aktuell. Ansonsten trifft das 1:1 dort genauso zu. Übrigens, die österreichischen Bundesforsten sind auch genauso drauf wie die deutschen. Da gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Also von daher könnt ihr das alles 1:1 hin und her übertragen. Und stimmt, du hast, also das ist die vierte Frage, das Magazin Waldspezial der österreichischen Bundesforsten hast du angesehen. Und früher hast du wahrscheinlich gedacht, das ist alles okay. Mittlerweile hinterfragst du halt sehr, sehr viel. Sehr schön. Dich irritieren da verschiedene Punkte in dem Prospekt. Das ist wie bei uns auch. Da sind ganz, ganz viele Werbeaussagen drin. Und die Wortwahl ist exakt wie bei deutschen Forstverwaltungen. Monika, du schreibst nochmal zum Thema Kinder im Wald zu der Podcast-Folge, weil es auch um Fuchsbandwürmer geht. Und da hattest du 2006, also weit vorher, ein Erlebnis mit dem Leiter des Naturschutzzentrums dort am Feldberg. Und auch der hat dazu geraten, mit dem Thema weniger aufgeregt umzugehen. Und weil man ansonsten auch im Garten Salat, Erdbeeren, Gurken, Äpfel und so weiter abkochen müsste. Und du schreibst hier, das Verhältnis der an Tuberkulose Erkrankten war 2006, also im Verhältnis zu den Leuten, die am Fuchsbandwurm erkranken, 1500 Tuberkulosefälle, 20 Fälle Fuchsbandwurm. Ja, und die Fälle Fuchsbandwurm, wie gesagt, die man nachvollziehen kann, die lassen sich häufig auf streunende Hunde zum Beispiel in der Türkei zurückführen, wenn Leute die im Urlaub streicheln, oder Jägerinnen und Jäger, die Füchse schießen, Fell über die Ohren ziehen und bearbeiten. Da sind auch überall so Eier drin bei erkrankten Tieren. Also das sind so Sachen, wo man es nachweisen kann, aber sicher nicht von Waldbären. Janice, du schreibst erstmal von deinem schönsten Walderlebnis zur Sommersonnenwende. Da hast du deine erste Waldohreule gesehen und gehört. Die sind wirklich, wirklich cool. Die können übrigens, wenn die, das ist aber dann eher im Herbst, Winter, Paarungsflug, Balzflug fliegen. Da gibt es noch ein ganz anderes Geräusch. Das hast du auf der App vielleicht nicht gehört. Die schlagen nämlich die Flügel so fest zusammen, dass es richtig klatscht. Ne? Wenn jemand in die Hände klatscht, aber nur so einmal. Also das habe ich auch erst ein oder zweimal gehört. Das ist wirklich irre, wenn man das Geräusch nicht kennt, dann würde man denken, es ist irgendein Geist oder so. Aber es ist der Waldgeist, die Waldohreule. Und noch ein paar Glühwürmchen. Und du hast noch eine Frage, dass du ein Haus mal gesehen hast, das um einen Baum herum gebaut wurde, sodass im Wohnzimmer der lebende Baum steht, ob das sinnvoll ist. Naja, also der Baum müsste schon draußen stehen bleiben. Ne? Das ist das Problem. Also wenn der Baum im Wohnzimmer steht, dann wäre ja drin, das vertragen unsere heimischen Bäume nicht, weil sie den Winterschlaf brauchen. Und selbst wenn nur der Stamm drinnen steht, wäre das auch ungesund, da wird der Baum auch nicht lange leben. Da müsste man so eine Art Gummimanschette haben, damit das überhaupt dicht ist bei Regen. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Wenn man das Haus so drumherum baut, dass da quasi wie so ein Glashof ist, ein Innenhof, der aber Wind und Wetter ausgesetzt ist, dann ist das schön, wenn der Baum stehen bleibt. Wobei natürlich die Wurzeln dann auch geschädigt werden. Die Wurzeln reichen ja viel weiter, aber immerhin besser, als wenn er gefällt würde. Liebe Ute, du schickst einfach so als netten Gruß ein Bild von einer Drillingsbuche am Haus am Wannsee in Berlin. Also Drillingsbuche, das heißt, da gabelt sich in 2-3 Meter Höhe die Krone, da gabelt sich ja nicht auf, es sind ja mehr als 2-3 Kronenteile auf. Und der Baum hat auch schön Drehwuchs, Wimmerwuchs. Also Wimmerwuchs, das ist so eine gewellte Rinde, die auf Stauchungen hinweist, Drehwuchs. Das heißt, alte Bäume, die fangen an, ihren Stamm so zu drehen, dass der nachher wirklich fast aussieht wie ein ausgewogenes Handtuch. Also diese Buche scheint auch schon etwas älter zu sein, sieht aber sehr, sehr gesund aus. Also vielen Dank für dieses wirklich schöne Foto. Cynthia, du schreibst über eine Baumpatenschaft in Köln. Das ist eine wunderschöne Allee aus Linden, die vor deinem Haus steht. Und eine Linde hat Pilzbefall und ist letztes Jahr massiv beschnitten worden. Laut Stadt muss die Linde über kurz oder lang gefällt werden. Die Frage ist, kannst du was für deinen Baum tun? Nee, leider nicht. Also was das für ein Pilzbefall ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Baumsachverständiger und es gibt wirklich irre viele Pilzarten. Der Baum, das sieht man auf den Bildern, treibt unten massiv aus, um die beschnittene Krone zu kompensieren. Ich würde mal meinen, dass diese Linde nicht gefällt werden muss, zumindest nicht in Gänze. Also oben, das sieht für mich auch gesund aus, aber ich sehe nicht die ganze Krone, ne? Da muss man auch vorsichtig sein. Sicherheit geht schon vor in der Stadt, keine Frage. Aber wenn alle Stricke reißen, könnte man die Linde ja auch auf, ich sag mal, 3, 4, 5 Meter zurückkappen, weil die unten so massiv austreibt und versucht, Photosynthesefläche zu bringen. Die hat Hunger. Ja? Die will Nahrung haben. Ne? Man sieht, dass sie einen irren Überlebenswillen hat. Also im Zweifelsfall würde ich an die Stadt appellieren, den Baum nicht zu fällen, wenn es mal so weit ist. Solange die unten so massiv austreibt, dann soll sie die Krone halt tiefer bilden. Ne? Aber den Baum muss man deswegen nicht beseitigen. Marc, du hast auch einen interessanten Hinweis über die Frage, ob Nistkästen gereinigt werden und was für einen optimalen Zeitpunkt man nimmt. Es gibt auch Nistkästen mit Webcam. Hm? Ich habe keinen. Ne? Ich stelle mir das auch interessant vor. Ich glaube, ich würde dann jeden Tag noch mehr am Handy hängen und immer gucken, was in dem Nistkasten los ist. Und dann sieht man natürlich genau, kann ich den reinigen? Ist da jemand drin? Muss ich dann Rücksicht nehmen? Also das wäre dann prima, aber ich glaube, das ist auch relativ teuer. Ne? Aber gut, klar, wenn man die Möglichkeit hat, ist es super. Du schreibst auch, dass du eben mal einen Nistkasten in Balkonnähe hattest und dass du den nach einem Sommer entfernt hast, weil ihr dadurch Flöhe im Haus habt. Ja, diese Vogelflöhe, die bleiben nicht dauerhaft beim Menschen. Ne? Da muss man keine Sorge haben. Neulich habe ich mir auch mal einen Floh, also seit vielen, vielen Jahren das erste Mal wieder einen Floh eingefangen. Ich habe da so nach Zecken auf meine Hose geguckt. Ne? Das mache ich immer, wenn ich aus dem Wald komme. Und da denke ich, das ist irgendein kleines Tierchen, aber viel, viel kleiner als normaler Floh. Also normaler Floh ist, boah, ich sag mal so 2 Millimeter groß oder so. Aber der war vielleicht nur halb so groß. Und das sah erst aus wie so ein winziges, schwarzes, längliches Trickstückchen, da bin ich mal dahin und dann sah man aber, krabbelte ganz schnell und die kriegt man auch zwischen den Fingern nicht zerdrückt. Ne? Also es geht dann nur mit den Fingernägeln. Sorry, also in dem Fall bei Flöhen, da bin ich dann doch ein bisschen brutal und sage, nee, Leute, also nicht bei mir. Da wäre der Mensch der Fehlwirt und ja, da kann man auch so auch gebissen werden von den Viechern, das schon, aber dass sie sich im Haus einnisten, also das, wir haben es so gelernt im Studium, dass das Fehlwirte, also dass wir Fehlwirte sind und solche Flöhe sich bei uns nicht festsetzen. Tillmann, du gibst einen Hinweis auf die Werbung zwischendrin. Da gibt es Werbung, wo du sagst, die passt nicht zum Podcast, die wäre nicht das Richtige. Also ja, das ist immer eine Gratwanderung natürlich. Podcast muss finanziert werden und ganz böse Sachen können wir ausschließen. Das machen wir auch. Aber wir können natürlich nicht alles ausschließen. Ne? Sonst könnten wir den Podcast nicht mehr machen. Wo massiv Einfluss genommen wird, auch meinerseits, das ist bei Hostreads. Also wenn ich mal, das kommt sehr selten vor, mal selber eine Werbung einspreche, dann sind das wirklich handverlesene Sachen. Dann wisst ihr, dahinter stehe ich, das würde ich mir selber auch kaufen. Ne? Bei solchen Sachen, also ich lehne wirklich ganz, ganz viel ab. Aber diese anderen Sachen, das wird automatisiert geschaltet, so ähnlich wie, es ist letztendlich wie Radiowerbung, Fernsehwerbung oder auf Social Media Geschichten Werbung, die irgendwo zwischengeschaltet wird. Das wechselt ständig je nach Buchung und die Lage ist halt insgesamt ein bisschen schwierig geworden, das muss man auch sagen, auf diesem Werbemarkt. Also dass es immer so ein Spagat ist, wo man sagt, ja, wir würden den Podcast schon gerne weiterlaufen lassen und der wird halt professionell gemacht. Also nicht nur von meiner Seite aus, für mich ist das immer ganz entspannt. Ne? Also mir macht das eine Riesenfreude. Und dann muss das Ganze natürlich eingestielt werden, ne? Mit Vorbesprechungen, das sind teilweise natürlich auch Reisen, die gemacht werden zu Leuten oder Leuten, die zu uns reisen. Und der ganze Schnitt, was alles hinten dran hängt, die Planung, das Hochladen und so weiter und so weiter. Also es ist echt ein irrer Aufwand. Ich bin froh, dass wir noch die Möglichkeit haben, ich hoffe, das bleibt auch noch ganz lange so, das laufen zu lassen. Aber da sind ganz schöne Summen im Hintergrund, was das kostet. Ne? Und von daher bin ich schon ganz froh, wenn Leute Werbung schalten. Und ihr wisst dann, wenn ich die persönlich einspreche, das ist dann die Werbung, wo ich wirklich 100% dahinter stehe. Julia, du schreibst eine Masterarbeit über die Bedeutung und Management von Nachhaltigkeit im Kultursektor. Die E-Mail ist allerdings von Januar und anscheinend hier nicht angekommen. Keine Ahnung warum. Beantworte ich dafür jetzt. Du schreibst auch ein paar Seiten über die Geschichte der Nachhaltigkeit, die ja aus dem Forstwesen stammt. Da muss ich schon das erste Mal korrigieren. Nee, die stammt aus dem Bergbau. Ne? Also das Forstwesen hat diese Erzählung frech gekapert. Hans Karl von Karlowitz war ein Berghauptmann und kein Förster. Dann fragst du weiter, es war ja keine Frage, es war nur eine Feststellung. Du bist bei deiner Literaturrecherche auf die Waldfunktionenlehre gestoßen und auf die Waldfunktionskartierung, die wohl regelmäßig stattfindet. Jedenfalls also von Sachsenforst was durchgelesen und eine Tabelle gefunden, die der Waldfunktion Natur 72,7% der Waldfläche zuschreibt. Du bist aber stutzig geworden, wie das sein kann, wo doch eigentlich überall nur Wald zerstört wird. Das mal ein Thema wird. Also diese Waldfunktionenkartierung, das ist natürlich eine Farce. Ne? Also Natur, die Waldfunktion Natur muss eigentlich überall gegeben sein. Das Bundesverfassungsgericht lässt grüßen. Ne? Also Schutz und Erholung gilt für 2/3 der Waldfunktionen. Also jetzt schreiben die hier 72,7%. Keine Ahnung, wie man da drauf kommt. Was soll dann der Rest sein bei Sachsenforst? Nochmal, staatliche Forstverwaltungen dürfen überhaupt nicht die Holzerzeugung in den Vordergrund stellen. Und diese Funktion, da wird der Wald in so ein Korsett gepresst. Hier macht er Lärmschutz, dort macht er Staubschutz, hier macht er Wasserschutz, hier macht er Artenschutz, dort macht er Holzproduktion. Wald lässt sich von Natur aus doch nicht in so ein Kästchenschema pressen. Das ist eine völlig überholte, veraltete Sichtweise. Dann wolltest du nochmal 2 Anmerkungen zu Vogelrufen machen. Die Ringeltaube macht nicht 3-mal Hu, sondern also bei uns macht die Hu-Hu-Hu und bei euch macht die vielleicht Hu-Hu-Hu-Hu. Die machen das nicht überall gleich. Es gibt übrigens auch Dialekte. Und der Regenruf vom Bufink hat nichts mit Regen zu tun, mit schlechtem Wetter, sagst du. Und du meinst, das sollte, stellt eine vehemente Revierverteidigung dar. Nee, das also kann ich nur anders belegen von uns. Es ist ein Störungsruf. Ne? Und Störung kann heißen dunkle Wolken, Störung kann heißen Menschen, die reinkommen. Dann hat man das nämlich auch häufig, dass er so ruft. Also das variiert. Ne? Und übrigens auch nochmal wegen der Ringeltaube, auch beim Buchfink, wir haben das in Rumänien gehabt, Vögel rufen wirklich überall leicht anders, ne? Haben Dialekte, also da fehlten teilweise Rufteile beim Buchfink in den Karpaten, die der hier bei uns hat. Also der Buchfink in den Karpaten ruft ein bisschen anders als bei uns. Also das nur mal nebenbei. Aber vielen Dank für die Anregung, liebe Julia. Kyrill und Grit, ihr habt eine Frage zu eurem Kirschbaum. Du schreibst alt und er ist 45 Jahre alt. Das ist noch nicht alt für eine Kirsche. Alt sind 100, 150. Der trägt aber seit einigen Jahren nur noch wenig Früchte und es ist ein Seitenast angerissen. Und dieses Jahr kam noch ein starker Lausbefall dazu, sodass ihr im Sommer nicht mehr ungestört in seinem Schatten sitzen könnt. Wenn er weg müsste, was wäre ein guter Ersatz? Also ich würde dann kein Rosengewächs mehr nehmen, also Kirsche, Apfel, Pflaume, sondern zu irgendetwas anderem wechseln. Gerne genommen im Garten als Schattenspender ist Walnuss. Der sagt man nach, also ich habe das bisher noch nicht verifizieren können, aber der sagt man nach, dass unter ihr besonders wenig Stechmücken sind. Aber wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, in dem Fall auch aus der Schweiz, aus der Region Rheinfelden. Da passt er doch auch sehr schön hin, so ein Walnussbaum. Und Kirsche neigt halt sehr schnell zur Fäulnis, also wenn die irgendwo beschädigt ist. Da kann die schon theoretisch noch 10 Jahre stehen, aber das hört sich insgesamt alles nicht so ganz gut an bei eurem Kirschbaum. Bernd, du weist nochmal darauf hin, bei den Glühwürmchen, auf das Wort oder den Namen Luziferase, dass der vom lateinischen Wort Lucifer, was lichtbringend bedeutet, abgeleitet wird. Also hat nichts mit dem teuflischen Lucifer zu tun. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Das hört sich doch viel schöner an, dass die Glühwürmchen mit lichtbringenden Substanzen arbeiten. Beate, du schreibst etwas zu Projekten und zwar zum Beispiel zu Citizen Forest. Es geht um Mikrowälder, Miyawaki-Methode und so weiter. Grundsätzlich finde ich solche Projekte sinnvoll. Also wenn man in den Städten mehr Bäume pflanzt und vor allem kleine Ökosysteme hinbringt, das ist genau das, was wir brauchen. Wie sinnvoll Einzelprojekte sind, kann ich natürlich nicht beurteilen. Da müsste ich schauen, wie finanzieren die sich? Wie werden die Finanzen eingesetzt? Ne? Da müsste man mal genau hinschauen. Was übrigens immer gut ist, wenn die Organisationen gemeinnützig sind, also anerkannt vom Finanzamt, weil dann schaut das Finanzamt sehr genau hin. Also wir wissen das wegen unserer eigenen NGO, ne, Wohllebenswald und Wildnis GmbH. Wir unterstützen ja auch eine Reihe von Projekten. Und es ist gut, also das Finanzamt kontrolliert da wirklich, zumindest unseres, sehr scharf und das finde ich auch richtig. Also das wäre so eine Möglichkeit, wie man schon mal schaut, dass die Mittel auch ordentlich verwendet werden und was die da machen Innenstädte begrünt mit Trittsteinen, Wäldchen, also immer so Inselchen, wo die quasi von Insel zu Insel hüpfen können, die Tiere, und sich ein bisschen ausbreiten. Das ist richtig gut. Andreas, du hast eine interessante Frage gestellt zum Thema Plenterwald. Also ihr wart im Urlaub im Lahmer Winkel im Bayerischen Wald unterwegs und da gab es wieder mal eine Infotafel. Ja, also das ist übrigens der Druck, den auch ihr erzeugt, dass jetzt überall Infotafeln wachsen. Der nächste Schritt ist dann, dass dann wieder heimischer Wald wächst. Aber die Infotafeln, das heißt, man sieht sich im Rechtfertigungszwang. Das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Auf der Tafel steht, dass ein Plenterwald, wo eine dauerhafte Mischung mit unterschiedlich alten Bäumen, dicken, großen, kleinen, dünnen, alles innig gemischt, und dass man da keine Kahlschläge macht, dass das im Gegensatz zum klassischen Wirtschaftswald urwaldähnlich ist. Na, das ist ein bisschen hochgegriffen. Und das ist dir auch schon aufgefallen, dass da zwar Äste von gefällten Bäumen liegt und manchmal auch abgestorbene Bäume, aber dass der Nationalpark, in den ihr dann besucht habt, im Kernbereich ganz anders aussieht. Genau. Also Plenterwälder sind normalerweise gekennzeichnet von Totholzarmut, weil man die Bäume ja nicht verrotten lassen möchte, sondern eben optimalen Zeitpunkt ernten möchte, ne, und eben nicht der Natur überlässt. Das ist ein Wirtschaftswald. Es ist schon in Ordnung. Das ist schon die deutlich bessere Methode als im Kahlschlagsverfahren. Es kommt dann natürlich auch auf die Baumarten an, wird dort nur mit Standortheimischen, also die genau dort heimisch sind, gearbeitet. Das wäre schon mal gut. Ne, also der Plenterwald kommt der Sache schon näher, aber er hat, ein typischer Plenterwald hat vielleicht ein Viertel bis ein Drittel der Biomasse wie ein Urwald. Aber so urwaldähnlich ist zu hoch gegriffen für einen Plenterwald. Aber es ist schon mal auf dem richtigen Weg. Liebe Anja, du hast mir einen Radiobeitrag geschickt. Ich habe leider keine Zeit, mir den vollständig anzuhören. Aber da geht es um das Waldsterben und die Trinkwasserqualität, die darunter leidet. Das habe ich übrigens vor Jahren schon mal angemerkt. Da gab es auch nur Gelächter seitens der Forstlobby, dass Waldwirtschaft mit Kahlschlägen für höhere Nitratwerte im Grundwasser sorgt. Ist ja logisch, ne? Also wenn Humus abgebaut wird, Nitrat wird freigesetzt, die Vegetation, die das aufnehmen könnte, existiert nicht mehr, dann wird das ausgewaschen, und zwar nach unten ins Grundwasser. Und das kann man jetzt eben messen. Tja, also wie gesagt, die Maßnahmen, da hattest du Fragezeichen im Kopf, was die da für Maßnahmen daraus ableiten, das habe ich mir jetzt nicht zeitlich nicht anhören können. Aber ich vermute mal fast, dass sie da wieder irgendwelche komischen Baumarten pflanzen wollen. Dann wäre es natürlich blöde. Also die einzige sinnvolle Maßnahme, um unser Trink-Grundwasser zu schützen, ist intakter, heimischer, alter Wald. Da wissen wir, da gibt es Grundwassererneuerungen. Das sind die Zentren für das grüne Wasser. Ne? Mittlerweile redet man von grünem Wasser, was von Wäldern erzeugt wird, von der Vegetation. Ne, über die Wolkenbildung mit Bakterien, ihr kennt das ja alles schon, ne? Also die sich Meeresluft ansaugen, also die wirklich dafür sorgen, dass Wasser in die Landschaft kommt. Das geht nur mit funktionierenden Ökosystemen, das geht nicht mit forstwirtschaftlichen Kunstwäldern. Simon, du möchtest dir Wald zulegen und die Frage ist nach einer Empfehlung. Also meine Empfehlung ist, such dir irgendeinen Ort raus, wo du sagst, da ist es schön. Und dann gibt eine Anzeige ins örtliche Amtsblättchen, weil Menschen, die Wald verkaufen wollen, wissen das meistens gar nicht. Also was du so annonciert kriegst in irgendwelchen, ich sag mal, bei irgendwelchen Online-Plattformen oder so, ja, da kann schon mal was dabei sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Schalte so eine Anzeige. Wir haben das ja auch schon mal gemacht für unsere NGO, weil wir aus Schutzgründen ein Stückchen Wald kaufen wollten. Und viele ältere Menschen, die noch irgendwo ein Stück Wald haben, die sagen dann, ah Mensch, stimmt, da habe ich doch noch was. Wenn und die lesen solche Anzeigen. Ne? Also das wird gerne von der älteren Generation gelesen. Von daher ist das ein sehr gutes Medium. Und dann denken, ja Mensch, unsere Kinder, die wollen auch nicht mehr. Stimmt, da könnte ich mal anrufen oder eine E-Mail hinschreiben. Telefonnummer ist natürlich immer besser, ne? Weil das haben wir auch häufig. Deswegen, das tut mir auch mal leid, Zuschriften von Menschen, die das postalisch waren. Ich habe gar keine Postkarten mehr. Das zum Antworten. E-Mail ist immer gut. Post ist schwierig. Und deswegen in so eine Anzeige kann man die E-Mail-Adresse setzen, aber am besten noch eine Telefonnummer. Dann sollte das eigentlich klappen. Lieber Michael, in dem Fall darf ich mal den Klarnamen sagen, Michael Weiß. Du hast ja schon eine Podcast-Folge mit mir freundlicherweise gemacht zum Thema Pilze, bist ja Mykologe, Wissenschaftler und hast auch nochmal das Thema Luciferase aufgebracht. Weil Lucifer, also das war das Mittel, das Enzym, mit dem dann Luciferin gebildet wird, nämlich das, wo Glühwürmchen, das ist das Glühwürmchenlicht, ne? Glühwürmchenlicht wird damit erzeugt. Hat mir ja gerade schon mal, du hast auch nochmal darauf hingewiesen, ja, das heißt Lichtbringer. Und das, ich werde mir das auf jeden Fall merken. Danke auch nochmal für den Hinweis. Ja, nochmal, es ist einfach schön, Glühwürmchen sind Lichtbringer. Und ganz wichtig, schaltet nachts das Licht aus im Garten. Also nicht nur für die armen Glühwürmchen, die sonst ihre Partnerinnen und Partner gar nicht mehr finden. Weil was mit, also trotz dieser schönen Luciferase können sie dann leider nicht gegen moderne LED-Lampen ankommen. Es geht aber auch um Nachtfalter, die sich dann nicht mehr orientieren können und so weiter und so fort. Also lasst die Lichtbringer ran. Sabine, du schreibst über einen Waldbrand in Sachsen und Brandenburg, Gorischheide. Und dass es immer wieder Waldbrände gibt, vor allem in Brandenburg zum Beispiel, ob das an den Monokulturen liegt. Ja, das liegt an Monokulturen, aber ich habe es jetzt neulich nochmal gelesen in einem Artikel und das ist echt schon ein bisschen frech gewesen. Nein, das liegt nicht an den Baumarten, auch Laubwälder brennen. Das ist Quatsch. Also wenn man Kiefer gemischt mit Eichen hat zum Beispiel, dann brennen die Eichen, wenn das Feuer richtig heiß wird, irgendwann auch ab. Das ist ja klar. Also dann verbrennen auch Laubbäume. Aber ein reiner Laubwald brennt grundsätzlich nicht. Grundsätzlich muss man deswegen sagen, weil wenn es sehr, sehr, sehr trocken ist, kann es mal einen Laubbrand geben. Das ist kein Waldbrand, aber dass die Laubstreu brennt. Das wird nicht besonders heiß. Und dann brennen auch nicht die großen Bäume ab. Aber da könnte mal das Laub brennen. Das kann passieren in extremer Dürre. Aber dass ein Laubwald grundsätzlich brennt, das gibt es praktisch nicht. Also intakte Urwälder, ein Feuer entstehen, das wird da auch nicht. Das ist in den allermeisten Fällen Brandstiftung. Also das nochmal dazu. Ja, das war ja die Frage. Das liegt in fast allen Fällen an brennbaren Baumarten, die aus der Arktis stammen, also Kiefer, Fichte und sowas. Die brennen übrigens immer gut und ganz besonders, wenn es sehr lange trocken ist. Und ob die tot oder lebendig sind, auch da, auch in totem Holz ist sehr viel Harz drin, aber im lebendigen Holz ist auch sehr viel Harz drin. Also die brennen praktisch immer. Und wenn da ein paar Laubbäume mit drin sind, brennen die halt auch ab. Aber reiner Laubwald grundsätzlich nicht. Dieter, so, du kommst mit der letzten E-Mail und hast nochmal dasselbe Thema, nämlich Waldbrände, weil das jetzt gerade aktuell war. Dass die Waldbrände großen Kahlschlägen folgen, das überrascht dich, weil du hast gedacht, das ist nur ein Problem des Klimawandels. Nein. Und das für dich war das nicht ganz plausibel. Also, auf großen Kahlschlägen steigt die Bodentemperatur ja bis knappe 70 Grad. Das heißt, es wird super heiß und dadurch auch super schnell trocken. Der Boden trocknet irre schnell aus. In intakten Wäldern, wir sehen das bei uns jetzt, jetzt regnet es ja gerade so ein bisschen wieder, aber es ist insgesamt sehr trocken. In den alten Laubwäldern haben wir die ganze Zeit durchgehend vernünftige Bodenfeuchte und auf Freiflächen gibt es schon richtige Risse im Boden. Also trocknet der Boden sehr viel schneller aus, weil die Temperaturen sehr viel höher sind. Ne, warme Luft nimmt mehr Wasserdampf auf, trocknet die Böden schneller aus, trocknet das Reisig, was da rumliegt, auf den Kahlschlägen bleibt ja das ganze Kronenreisig liegen, trocknet das furztrocken aus und dann reicht ein Funke, eine Zigarette, ein kleines Campfeuer, was auch immer aus, um den Wald anzuzünden. Und genau das passiert. Und deine Frage, letzte Frage dazu ist, was macht man anschließend nach Waldbränden? Dazu gibt es schöne Studien. Eine heißt zum Beispiel Pyrophob. Kannst du mal nachschauen im Internet. Pyrophob, also feuerabweisend. Da kommt sehr häufig großflächig die Zitterpappel zurück. Das klappt in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und das ist gleichzeitig eine Versicherung gegen weitere Brände, weil bei einem Waldbrand brennt in der Regel nicht das gesamte Holz weg oder ab. Es bleibt viel, viel übrig. Das Feuer zieht durch. Natürlich verbrennt da auch viel, aber es bleibt auch viel übrig, was sich nochmal entzünden könnte. Und das Risiko wird durch diese Pappeln, das ist einfach der Reparaturmechanismus der Natur nach Waldbränden, deutlich gelindert. Ne? Also ich würde erstmal gar nichts machen. Ich würde mal 2-3 Jahre warten nach so einem Brand. So, damit sind wir dann endgültig durch. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen. Eine sehr lange Folge, beziehungsweise zwei. Wir haben jetzt ja zweimal bald aktuell mit der Beantwortung von E-Mails gehabt. Also ich freue mich wirklich total, dass ihr mir so viel geschrieben habt. Und ich möchte die Fragen halt auch nicht so kurz abbügeln. Das habt ihr ja gemerkt, da möchte ich schon ein bisschen intensiver drauf eingehen, damit alle, die zuhören, auch was davon haben und das Thema nachvollziehen können. Gut, das nächste Mal bald aktuell gibt es dann aber wieder mit einem neuen Thema, also dann wieder ohne Fragen, wie ihr das gewohnt seid. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.